Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, dieser zweite Sonntag nach Weihnachten nimmt noch einmal die Weihnachtsbotschaft auf und fasst sie sozusagen zusammen. Das, was wir an unterschiedlichen Tagen miteinander bedacht haben, kommt jetzt noch einmal so ganz in einer komprimierten Weise zusammen, nämlich die Frage, wer Jesus wirklich ist. Da war auf der einen Seite die Botschaft am Heiligen Abend, Gott wurde Mensch, ganz und gar, als Kind geboren. Und immer wieder muss man neu darüber nachdenken, was das wirklich bedeutet, dass Gott sich so klein macht. Aber zugleich gehört auch das Zweite dazu, dass Gott nämlich ganz und gar Gott ist. Und dass er nicht irgendein Mensch ist, sondern und nicht irgendwie von Gott dann vielleicht adoptiert wurde. Nein, er ist von Anfang an Gott. Und auch darüber muss man immer wieder nachdenken, wie das denn beides zusammengebracht werden kann. Und das passiert in unserem heutigen Predigttext vielleicht auf eine Weise, die wir zunächst mal gar nicht so schnell verstehen oder gar nicht so schnell mitbekommen. Als Zwölfjähriger, wir hören ja nicht viel von Jesus als Kind. Also von uns allen oder von vielen von uns gibt es wahrscheinlich so von Kinderbeinen gibt es ganz viele Geschichten, ja, was die Eltern einem dann so erzählen. Da gibt es Fotobücher. Wir haben jetzt gerade unser Enkelkind da und unsere Tochter war jetzt da. Die hat die alten Fotoalben vorgenommen von uns, meiner Frau und von mir, weil sie mal wissen wollte, wie war das denn eigentlich damals. Also da gibt es viel, was man so erzählen kann. Aber von Jesus wissen wir eigentlich fast gar nichts. Er wurde geboren, dann geflohen nach Ägypten, zurückgekommen nach Nazareth und dann hören wir nichts. Und das ist den Evangelisten auch offensichtlich gar nicht so wichtig, jetzt so große Kindheitsgeschichten zu erzählen. Dann gibt es eine einzige Geschichte, nämlich der zwölfjährige Jesus im Tempel. Alle Jahre wieder feiern wir das Kind in der Krippe, stehen dabei in der Gefahr, so zu tun, als wäre der Sohn Gottes ein ewiges Baby, das nicht wachsen darf, damit es alle Jahre wieder hübsch in die Krippe passt. Aber Gott wurde Mensch, das gilt in jedem Lebensalter. Als kleines Baby, ganz und gar, aber dann auch als Zwölfjähriger und dann später als Jesus. Und das ist ja das Nächste, wovon wir hören, als er dann anfängt aufzutreten und als er dann anfängt zu predigen. Die Evangelisten schweigen über diese Jahre, die dazwischen sind. Mit dieser einen Ausnahme, die Lukas uns berichtet im zweiten Kapitel, die Verse 41 bis 52. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten hin und her und unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn auch dort weiter. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte. Und sie fragte. Und alle, die ihn zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich, und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und bei den Menschen. Soweit dieser Bibelabschnitt. Er gibt uns einen Einblick, dass Jesus wie jedes Kind heranwächst. Mit seinen Eltern erzogen, von seinen Eltern erzogen wird, in seiner Familie aufwächst, lebt wie, ich sag mal, wie du und ich. Und manche haben dann auch angefangen und haben darüber überlegt, wie das denn eigentlich ist mit der Erziehung und haben da irgendwelche Erziehungshinweise daraus gesucht, wie dann Jesus erzogen wurde. Aber darum geht es ja gar nicht. Wie gesagt, dieser Abschnitt ist der einzige Bericht aus der Zeit zwischen der Geburt Jesu und seinem Auftreten. Dieses Auftreten hat etwa begonnen mit 30 Jahren. Das ist das normale Alter. Vorher darf man nicht lehren. Als jüdischer Rabbi musste man mindestens 30 Jahre alt sein. Und so können wir vermuten, dass Jesus auch in diesem Alter, etwa als er gut 30 Jahre alt war, dann angefangen hat zu lehren, seine Jünger zu suchen und dann die ganze Tätigkeit, das, was uns in den Evangelien berichtet wird. Aber aus dieser Zeit hören wir nichts. Die Evangelisten sind eben nicht der Versuchung erlegen, unsere Neugierde zu befriedigen, wie Jesus als Kind war. Ist doch interessant, wäre doch nett, wäre doch schön zu hören. Nein, Lukas beginnt auch nicht mit einem Bericht, was Jesus jetzt mit 30 Jahren anfängt zu tun. Und was er uns auffordert, was wir vielleicht tun sollen. Irgendeine Moralvorstellung, die da irgendwo ist. Sondern Lukas erzählt uns diese Geschichte, weil sie etwas deutlich macht, wer Jesus wirklich ist. Lukas bleibt bei Jesus selbst. Ich hatte einen theologischen Lehrer in Leipzig, Gottfried Vogt, und der sagt dazu in einem seiner Kommentare, vielleicht wären wir hinsichtlich dessen, was für uns als Christen in der Welt zu tun ist, besser beraten, wenn wir mehr danach fragten, wer Christus ist und was er tut. Also gar nicht so sehr, was wir daraus unbedingt lernen müssen, sondern zunächst mal zu fragen, wer ist denn dieser Jesus? Und was sagt er uns? Und was tut er selbst? Und als Nachfolger sind wir dann aufgefordert, das zu tun, was wir bei ihm sehen. Und deshalb jetzt genau nochmal hinzugucken und zu sagen, was ist es denn, was wir hier sehen? Und es sind zwei Dinge. Der 12-jährige Jesus bleibt erstens ganz in der Tradition der jüdischen Väter. Wenn wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was das eigentlich bedeutet. Und das Zweite, er fühlt sich ganz und gar zu Hause bei seinem himmlischen Vater. Also zunächst das Erste, der 12-jährige Jesus bleibt ganz in der Tradition der Väter. Jesu Mutter, die Maria, wusste ja von Anfang an, dass Jesus etwas ganz Besonderes ist. Die Geburt war schon besonders, die Ankündigung der Geburt war schon etwas ganz Besonderes. Der Engel hatte es ihr gesagt, und auch Josef erfährt etwas später, dass Jesus ein besonderer Junge sein wird. Nicht von ihm gezeugt, sondern durch den Heiligen Geist geschenkt. Und dann nennt er diesen Mann, diesen Jungen, dieses Kind, was da geboren ist, nicht so, wie es üblich ist, nämlich Josef, sondern so, wie der Engel es ihm gesagt hat, Jesus, Retter. Retter der Menschheit. Und das war im Judentum nicht einfach irgendein Name, der gerade in war, sondern das war immer Programm. Nomen est omen, sagt der Lateiner. Der Name ist Zeichen, ist Kennzeichen für das, was daraus mal werden soll. Wann Jesus selbst dies erfährt, ob die Eltern es ihm erzählt haben oder ob er es durch den Heiligen Geist erfahren hat, wissen wir nicht. Aber dass Jesus auch spürt und merkt und weiß, dass er nochmal anders ist als zu Maria und Josef gehörend, das erfahren wir in dieser Geschichte. Offensichtlich wird Jesus von seinen Eltern in besonders aufmerksamer Weise im Glauben erzogen. Sie sind gläubige Juden, sie halten sich zur Synagoge, das ist die jüdische Kirche, sie nehmen Jesus mit und ihre anderen Kinder dorthin, und dort hört er von Kindesbeinen an das Wort der Väter, der Propheten, von Mose, die Geschichten des Volkes Israel. Alles das erfährt er Sabbat für Sabbat in der Synagoge und sicherlich auch zu Hause. Er lernt die Sitten und die Gebräuche, später auch die Lehren der jüdischen Väter von Kindesbeinen an, schon lange bevor er zum ersten Mal zur Wallfahrt in den Tempel nach Jerusalem kommt. Und dann wird Jesus hineingenommen in diese Tradition des Judentums. Und da stellt er sich ganz bewusst hinein und sagt nicht, mit mir beginnt etwas Neues. Ich bin der jetzt alles verändert. Nein, er möchte oder will ganz bewusst hinkommen, hören, was die Väter sagen. Das ergibt sich aus dieser kurzen Schilderung, in der deutlich wird, wie seine Eltern ihren Glauben lebten. Und nun ist Jesus im Tempel, das erste Mal, und er nimmt das natürlich alles ganz, ganz stark auf. Diese Atmosphäre im Tempel, das muss was Besonderes gewesen sein. Also das ist noch mal besser, als wenn man hier so nach vielleicht 2 Jahren, wo man weg war, wieder zum Begegnungstreffen nach Elmingerode kommt und zum ersten Mal wieder hier im Kirchsaal sitzt. Also dieser Tempel, das war wirklich was ganz Großartiges für jeden Juden, der im Judentum erzogen wurde. Und jedes Kind hat das gelernt und mit 12 Jahren war es tatsächlich so, dass man religionsmündig wurde und jetzt durfte man mitgehen zum Tempel. Das interessiert ihn alles. Er will mehr lernen. Er fragt und er hört zu und ist ganz bei der Sache. Und dann passiert das, was der Albtraum aller Eltern ist. Das kann man auch wunderbar natürlich alles schön erzählen und sich alles wunderbar ausmalen. Durch ein Missverständnis, ungeschickt, wie auch immer, durch die unübersichtliche Lage bei diesem großen Tempelfest, das ist wie so ein riesiger Kirchentag, muss man sich das vorstellen, da verpassen sich die Eltern und Jesus bei der Abreise. Sie denken, er ist schon mit den anderen Kindern mitgegangen und er fragt gar nicht danach, wann gehen die Eltern, wann brechen die eigentlich wieder auf, und mit einem Mal ist er weg. Das war ja durchaus nicht für jedes Kind so spannend, so ein Tempelfest. Lauter Gesänge und Opfer und was da alles so war, sicherlich erstmal ganz gut, aber nach einer Woche, dann will man doch endlich wieder nach Hause. Und so drängt es die Kinder natürlich zurück, wieder nach Hause. Und nun gehen die Eltern los und denken, Jesus ist bei den anderen Jungs vorne weggelaufen, so wie das Kinder eben machen. Und sie gehen mit und denken sich noch gar nichts dabei. Und abends merken sie mit einem Mal, der Junge ist nicht da. Und jeder, der Kinder hat und das schon mal so ein bisschen erlebt hat, wo ist Jesus? Das kann man sich vorstellen, was da losgeht. Und dann gehen sie zurück, diese ganze Strecke, immer mit der Sorge. Und dann suchen sie Jesus und finden ihn nicht, weil sie gar nicht darauf kommen, dass der im Tempel sitzt. Bei den Schriftgelehrten. Ja, vielleicht da, wo was zu sehen gibt, da könnte man ihn erwarten, aber doch nicht da, wo Theologie betrieben wird, bei den Lehrern. Aber dort finden sie ihn, nach langer Zeit. Dort hört er zu, da lauscht er, stellt Fragen und nimmt alles Gehörte auf. Das ist für ihn Gottesdienst. Da will er ganz dabei sein. Bei uns gibt es ja, vielleicht nicht bei jedem, aber bei manchem von uns, vor allen Dingen bei denen, die so lange schon damit aufgewachsen sind, die also eine christliche Erziehung hinter sich haben. Ich bin da hineingewachsen in das Christentum. Mein Vater war schon Pastor. Und dann hat man das natürlich gelernt von Anfang an. Und dann gibt es manchmal, wenn man so gerade ein bisschen älter wird, eine tiefe Abneigung gegen alles Vorgegebene. Das bleibt manchmal auch bis ins Alter. Ja, also das, was schon immer so war, muss doch nicht immer so bleiben. Eine Abneigung gegen die Tradition. Weil wir oft denken, dass das eben nur Formalien sind, Tradition. Wir wehren uns zu Recht dagegen, wenn wir genötigt werden, etwas zu tun, nur weil man das so macht. Nur weil das schon immer so war. Und allzu schnell lassen wir es dann schleifen und meinen, ist doch nicht so wichtig, muss man doch nicht haben. Gottesdienst am Sonntagvormittag habe ich als Kind gehabt, brauche ich jetzt nicht mehr. Geistliches Leben im Alltag brauche ich nicht mehr. Das soll auf jeden Fall keine Form werden, dass es ja nicht zu einer Pflicht wird. Aber Ordnung im gottesdienstlichen und im geistlichen Leben ist ja niemals eine Pflicht, weil wir Gott etwas geben müssten, weil Gott darauf angewiesen wäre, dass wir das tun. Sondern Gottesdienst ist ja deshalb so wichtig, weil wir in dieser Zeit beschenkt werden, weil wir etwas bekommen. Wisst ihr, Geschenke bekommen ist keine Pflicht. Und so, deshalb ist es so wichtig, dass wir da genau hinhören. Es hat einen Sinn darum, weil wir etwas geben, sondern weil uns etwas gegeben wird. In der Tradition der Väter, so habe ich es hier überschrieben, damit schließt man sich in den Strom der Überlieferung, schließt man sich da an. Da fließt einem etwas zu, was wir von uns aus nicht haben, wenn wir offen sind dafür, wenn wir hinhören, wenn wir bereit sind, tatsächlich Fragen zu stellen, uns korrigieren zu lassen und nicht einfach nur da zu sitzen und sagen, naja, muss ich über mich ergehen lassen. Dieser Junge dort im Tempel, dieser 12-Jährige, der doziert nicht, sondern er hört zu und er nimmt auf. Unser Glaube lebt nicht von dem, was wir in uns selbst haben, sondern der Glaube lebt von dem, was er empfängt, was uns geschenkt wird. Er hält sich an dem fest, was von außen kommt, was Gott für uns bereit hat. Und ihr Lieben, das muss immer wieder neu ergriffen werden. Das hat man nicht einmal. Dann sagen wir, okay, mit 15 bin ich zum Glauben gekommen, dann habe ich alles einmal durchgehört, alle Predigten einmal gehört, das war bis 18 und jetzt reicht's fürs Leben. Das braucht es immer wieder, dass man es ergreift, dass man mit einem Mal merkt und in einem solchen Gottesdienst sitzt oder in einer Bibelstunde sitzt, mit einem Mal merkt und denkt, habe ich eigentlich schon mal gehört, aber ist mir noch nie so aufgefallen. Und ich sage euch mal so eine Erfahrung, die ich selber mache. Ich habe ja viele Predigten schon mal gehalten oder Andachten bei den Schwestern dann und so weiter. Und ich bin jedes Mal selber davon am meisten beschenkt, weil ich etwas erfahre, wo ich manchmal denke, habe ich das überhaupt schon jemals gelesen? Habe ich das schon jemals gehört? Ist mir noch nie so aufgefallen. Der Glaube hält sich an dem fest, was von außen kommt, was Gott für uns bereit hat und nicht an dem, was wir schon immer in uns drin haben. Habe ich ja schon immer gesagt, ist ganz gefährlich. Habe ich schon immer gewusst. Nein, es wird mir zugesagt, es wird mir geschenkt, von Gott her geschenkt. Gott meint nicht den anderen, für den ich jetzt vielleicht höre und sage, das müsste der mal hören, sondern Gott meint immer mich. Gott redet zu mir, das aber erfahre ich durch andere, wie Jesus, durch die Lehrer, durch die Priester, obwohl er dann nachher kommt und sagt, ich muss das noch ein Stückchen korrigieren später, als er dann als Lehrer ist. Das, was die Pharisäer so gemacht haben, das wird er dann auch kritisch mit umgehen. Aber zunächst mal hört er, nimmt er es auf, will es wissen, will es erfahren, will sich davon beschenken lassen. Und dann kommt das Zweite. Der 12-jährige Jesus fühlt sich ganz bei seinem himmlischen Vater zu Hause. Was wir bis jetzt gehört haben, war Jesus als Mensch. Jesus, der aufnimmt, was die anderen ihm sagen. Jetzt aber mit einem Mal, als seine Eltern zu ihm kommen, da wird noch etwas anderes deutlich. Aufregend wird diese ganze Geschichte erst durch diesen zweiten Aspekt. Aufgeweckte Jungen gab es auch damals sicher viele. Auch solche Leute, die vielleicht von Anfang an bei den Pharisäern saßen, bei den Schriftgelehrten saßen und da sehr wach mit wahrgenommen haben, was da alles zu lernen gilt. Bis heute hin ist es genauso. Wenn man junge Leute hört, was die mit einmal wissen und was die kennen, kann man immer wieder nur staunen. Aber die gab es damals auch schon. Aber es wird deutlich, dass Lukas diese Geschichte nur deshalb erzählt, weil darin deutlich wird, wie Jesus zu Gott steht. Seine Beziehung zu seinem Vater im Himmel ist eine ganz einzigartige Geschichte, eine ganz einzigartige Beziehung. Wie wir gesehen haben, ist Jesus kein Einzelgänger. Aber nun ist ihm etwas wichtig, etwas ganz besonders wichtig, was den anderen nicht wichtig war. So wie es die anderen nicht erlebt haben, die sind aufgebrochen nach Nazareth und die Eltern dachten, da wird er mit dabei sein. Für einen 12-Jährigen war die fröhliche Pilgergemeinschaft mit anderen Familien sicher attraktiv. Mit den anderen Jungs loszulaufen und alles am Rande, Wegrand, alles mit zu erkunden, das wäre doch toll gewesen. Für Jesus ist es noch attraktiver, sich mit geistlichen Fragen zu beschäftigen. Der Glaube vertieft sich durch das Nachdenken über den Vater im Himmel. Das Staunen über seine Größe und Liebe ist wichtiger als alles, was einem Zwölfjährigen sonst noch wichtig sein könnte. Jedenfalls sehen wir das hier bei Jesus. Und liebe Leute, deshalb ist Bibellesen so wichtig. Deshalb ist der Glaubenskurs so wichtig, den wir jetzt in der gerade so verschiedenen kleinen Gruppen jetzt in der Klinik halten. Und damit soll es ja noch nicht aufhören, selbst wenn es dann nach Hause geht und man vielleicht in einer anderen Gemeinde ist, dass man danach fragt und danach sucht und sagt, was will Jesus mir denn sagen? Dass das weitergeht in Bibelstunden, in Gottesdiensten, dass wir genau hinhören. Die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus ist auch deshalb für uns so kostbar, weil sie uns das erste Wort aus dem Mund von Jesus überliefert. Und dieses Wort ist ein ganz spannendes Wort. Warum habt ihr mich gesucht? Fragt Jesus. Das ist das erste Wort, was wir überhaupt von Jesus im Lukas-Evangelium hören. Bisher noch gar nichts. Er fragt seine Eltern, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und jetzt müssen wir ganz klein bisschen nochmal die Geschichte so vor Augen führen und überlegen, was damit wirklich gesagt ist. Da ist Jesus jetzt 12 Jahre in dieser Familie mit Maria und mit Josef. Und Josef hat ihn aufgenommen, ganz und gar als sein Kind. Und es ist völlig klar, für jeden Außenstehenden, Josef ist der Vater von Jesus. Und das erste Wort, was wir hören, was er sagt, ist, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Mein Vater ist noch ein anderer. Und da will ich zu Hause sein. Da will ich genau hinhören. Da wird sein Verhältnis zu seinem Vater Josef in Frage gestellt. Seine Eltern verstehen sein Verhalten nicht. Und wir wissen nicht, was es mit Josef gemacht hat, als er dieses Wort hört. Sie hätten es wissen können, so sagt Jesus. Sie hätten wissen können, wo er sich aufhält, wo es ihn hinzieht. Aber ihr habt es nicht verstanden, ihr habt es nicht mitgenommen. Und bei beiden wird eine Ahnung sichtbar werden, wird eine Ahnung passiert sein, wird eine Ahnung hineingekommen sein in ihr Leben, dass da noch etwas anderes ist, was sie bis jetzt vielleicht ausgeklammert hatten, was sie vergessen hatten, was sie nicht mehr so genau gesehen haben, nämlich das Göttliche in Jesus. Sie ahnen etwas von dem Göttlichen und sie sind erschrocken. Sie sind entsetzt, heißt es hier. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Kann Josef begreifen? Oder gibt es doch einen Stich im Herzen? Du bist nicht mein eigentlicher Vater. Das Verhältnis zu seinem himmlischen Vater steht für Jesus über dem Verhältnis zu seinen irdischen Eltern. Und hier merken wir etwas von dem ganz Mensch und trotzdem ganz Gott. Ganz und gar, da gehört er hin. Aber seine Mutter, so heißt es am Schluss, behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und deshalb gilt es auch für uns, diese Frage, die mit uns geht in dieses neue Jahr hinein und die wir mitnehmen können, auch für uns. Und da brauchen wir Klarheit. Und da soll es dazu kommen, dass wir diese Klarheit wirklich gewinnen. Wer ist Jesus für mich? Und dann denkt dran, es geht nicht um den Nachbarn. Es geht nicht um den Pastor, was der hier vorne erzählt. Es geht um mich. Wer ist Jesus für mich? Er will mir begegnen. Er will mit mir reden. Er will mit mir seine Geschichte machen, damit wir Zugang finden zu seinem Vater. Jesus selber, er ist der Weg, der in uns frei macht, der uns frei gemacht wird zu Gott hin. Wir haben es vorhin in diesem Lied gehört. Dahin soll es gehen. Ja, in Christus ist alles, was wir haben, verborgen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.